Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Nein, es geht nicht nur um Sex, auch wenn Tantra in diesen Tagen tief in Schmuddelecken gedrängt wird.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Ich bin dort und dann ist es eigentlich das erste Mal, man sitzt ab, sie bietet einem Tee an, man hat die Kleider noch an. Also es ist überhaupt nicht so, dass es irgendwie ist so, ja, jetzt gehst du da duschen und dann nachher liegst du nackt dort auf der Ding, auf die Matratze, das ist so wie im Futon. Das ist es überhaupt nicht, sondern wir sind angesessen und dann hat sie ein Gespräch geführt. Und ich habe natürlich immer wieder quasi Fragen gestellt in einem Vorgesprächsstil und habe immer wieder gesagt, ja, ist denn das jetzt normal oder machst du das jetzt nur mit mir so? Und sie hat mir dann wirklich gesagt, nein, das ist normal, man sitzt zuerst an und dann schaut sie eigentlich mit der Person, warum ist die Person da, was sind Themen, was sind Grenzen. Wenn man sich nicht möchte ausziehen, muss man sich gar nicht ausziehen.
So die Erfahrung von der Blick-Moderatorin Silvina Spiess, die sich vor einer Zeit in ihrem Format sichtbar mit dem Thema Tantra auseinandergesetzt hat. Jetzt ist Tantra in den Negativschlagzeilen, nachdem die Tantra-Schule Bodywork Center in der Kritik steht. Ehemalige Schülerinnen und Schüler reden von fragwürdigen Methoden während der Ausbildung. So hätte man sich schon am ersten Tag in der Gruppe selbst befriedigen müssen. Am zweiten Tag hätte man dann gegenseitig das Geschlechtsteil berühren und am dritten Tag das Gleiche im Analbereich. Mit der Folge, dass viele schon am ersten Tag überfordert waren, wie die SRF-Sendung Impact berichtet. Eine Person, die mal einen sexuellen Missbrauch erlebt hat, ist sogar retraumatisiert worden. Mit dem Resultat, dass jetzt viele Medien negativ über Tantra berichten. Ist es gerechtfertigt, Tantra pauschal in Schmuddelecke zu stellen? Was ist Tantra eigentlich? Wo liegen die Chancen und Gefahren? Und warum Tantra sogar kann hilfreich sein für Menschen, die schwere Verletzungen bis hin zum sexuellen Missbrauch erlebt haben? Mein Name ist Sabine Steiger und darüber rede ich heute mit der Sexualtherapeutin Nina Joost. Herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gern geschehen. Frau Joost, das Bodywork Center in Zürich ist stark in Kritik geraten. Wie nehmen Sie als Sexualtherapeutin den Fall wahr?
Das ist differenziert zu betrachten, aber ich möchte vorwegnehmen, dass die berichteten Angelegenheiten, also dass mir die natürlich nicht persönlich bekannt sind. Ich kenne auch das Ausbildungszentrum nicht persönlich. Also das heißt, zu allem, was ich jetzt sage, nehme ich die sexualtherapeutische Perspektive ein. Aber mit dem vorweg kann ich sagen, dass von dem, was ich verstanden habe, von Gruppendruck berichtet wurde, von intimen Übungen, die so in schneller Abfolge unter auch zum Teil unklaren Machtverhältnissen stattgefunden haben. Und da kann ich natürlich aus therapeutischer Sicht sagen, Freiwilligkeit ist eigentlich das A und O für alles, sowohl im Ausbildungskontext als auch dann nachher in der Ausübung dieser Profession selber. Und da scheinen mir doch Unklarheiten der Fall zu sein.
Auch jetzt für mich als Laie klingt es schon sehr speziell, wenn man von Gruppen, Masturbation und sogar Analberührungen in den ersten Kurstagen redet, um da ein paar konkrete Beispiele zu nennen. Darum die Frage an Sie, was soll denn so ein seriöses Seminar beinhalten?
Ja, das auch da wieder, dass es im Gruppensetting zu intimen Berührungen kommen kann, in der Abfolge von der Ausbildung, das scheint für mich nachvollziehbar. Ob das in den ersten Tagen gerechtfertigt ist und ob das mit Personen gerechtfertigt ist, wenn, wie man hier jetzt hört, vielleicht auch ein Losverfahren zum Tragen gekommen ist, das ist dann wieder kritisch zu betrachten. Und das sehe ich dann aus therapeutischer Sicht vielleicht auch ein bisschen heikler.
Wie läuft denn in der Regel so ein seriöses Tantra-Seminar ab?
Was man definitiv sagen kann, dass es um Konsent und auch, dass es um einen sicheren, auch traumasensiblen Rahmen gehen sollte. Also, dass die Teilnehmenden wissen, an welcher Stelle sie was an Praktiken zu erwarten haben, dann auch welches Ziel damit verfolgt wird, dass sie aber auch ihrerseits die Möglichkeit haben, jederzeit auszusteigen, wenn sie merken, dass da eigene Grenzen in irgendeiner Weise in Gefahr sind oder auch wenn irgendwelche Erfahrungen hochkommen, die sie vielleicht auch in vorhergehendem Rahmen gemacht haben, weil man das nie abschätzen kann im Vorfeld, weil man muss das vielleicht jetzt über die Frage hinausgehend. Aber was ich hervorheben möchte, ist, dass das keine Randthematiken sind, sexuelle traumatische Vorerfahrungen. Also man kann davon ausgehen, dass wenn man in einem Gruppensetting von 10, 15 Personen ist, dass da Minimum eine Person dabei sein wird, die solche Vorerfahrungen gemacht hat, vielleicht sogar mehr. Und mit dem muss man sich im Ausbildungskontext eben auch, dessen muss man sich bewusst sein.
So grundsätzlich für viele tönt Tantra ja, wenn man es mal so hört, nach Erotik, Esoterik auch und ist häufig mit der Vorstellung von besserem Sex verknüpft, habe ich so den Eindruck. Können Sie erklären, was Tantra eigentlich genau ist?
Klar, dass gerade dieses mit besserem Sex verknüpft, das sehe ich natürlich bei mir in der Praxis auch oft, dass so mit diesen Erwartungshaltungen in Tantra eingestiegen wird. Aber wenn man nochmal auf so die Ursprünge von Tantra zu sprechen kommt, dann geht das eigentlich weit über die sexuelle Praxis hinaus. Also das ist eine spirituelle Praxis, die eben im Hinduismus und Buddhismus sehr bekannt ist, also aus dem Indischen kommt. Und da geht es um eigentlich also die Verbindung von Bewusstsein, von Atem, von Energie, von aber auch starker Achtsamkeit. Und das alles sind natürlich Facetten, die man dann auch in die Sexualität im Bestfall mit reinbringen kann. Aber die zeigen sich generell auch also in anderen Bereichen des Lebens. Also Tantra geht weit über Sexualität hinaus im klassischen Sinne. Aber so das Neo-Tantra, also das ist dann eher das, was man jetzt vielleicht so bei uns kennt, das hat dann einen sehr starken Fokus auf Sexualität.
Warum das?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie da die Einschlägigkeit zustande gekommen ist.
Und gleich kommt es jetzt wieder so ein bisschen in Schmuddelecken
ja.
rein, die ganze Tantra-Szene. Warum ist das Ihrer Meinung nach nicht richtig?
Ja, ich halte Tantra, wenn es seriös durchgeführt wird, für etwas sehr Wertvolles in der Sexualität. Und es kann Menschen auch insbesondere helfen, zum Beispiel aus diesem Gedanken von Leistungsdruck und funktionieren müssen auszusteigen und sich wirklich auf die Präsenz, auf den Genuss und die Verbindung mit sich selber oder auch dann eben der gebenden Person einzulassen. Und das kann sehr heilsam sein, insbesondere wenn dieser Raum dann auch geöffnet wird für genau solche Erfahrungen. Und das darf man jetzt nicht einfach nur unter diesem einschlägigen Fall betrachten, bei dem das vielleicht jetzt etwas unseriös herüberkam, finde ich.
Also können Sie da Beispiel nennen? Was ist denn das Heilsame wie der Tantra-Praktiken, wo ein Mensch einen Mehrwert davon hat im Vergleich zu einer, ich sage jetzt mal, normalen Sexualität?
Im Tantra ist die gebende Person ja auch klar mit dabei, die Berührungen eigentlich ohne Zielsetzung anzuleiten, sondern in einem offenen, einem sensiblen Setting. Und das ermöglicht der nehmenden Person, also derjenige, die dann die Tantra-Massage nachfragt, die Möglichkeit, den Körper auch nochmal so als neue Quelle von Freude und Lebendigkeit zu spüren, eben außerhalb vielleicht von eventuell auch traumatischen Berührungen und belastenden Erfahrungen, die vielleicht im sexuellen Kontext gemacht worden sind mit anderen Personen. Und das kann sehr heilsam sein. Das kann aber auf der anderen Seite eben, wenn der Rahmen doch nicht so strukturiert und klar ist, auch eben Risiko bilden. Also da bieten, es ist wirklich zweischneidig. Es ist da wirklich wichtig, eben mit den, also auf beiden Seiten, sowohl der beteiligten Person, die es nachfragt, als auch der, die es anbietet, wirklich klare Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es diesen heilsamen Faktor haben kann.
Wie kann Tantra Menschen helfen, ein besseres Verhältnis zu ihrem eigenen Körper und der eigenen Sexualität zu entwickeln?
Also, wenn man Tantra nicht als Sexualtechnik, sondern so als bewusste, ich sag mal, Lebens- und Bewusstseinspraxis sieht, dann ermöglicht Tantra, den Körper auf eine Weise zu spüren, der in so klassischen therapeutischen Settings eigentlich ja einen Gegenpol bietet. Also man ist nicht mehr im, ich muss etwas für einen bestimmten Zweck tun, ich muss in der Leistung sein, ich muss funktionieren, sondern ich darf spüren, ich darf in mich hineinhören, ich darf spüren, wo liegen denn vielleicht momentan Dinge, wo ich Ja sagen kann zu, aber wo liegen vielleicht auch Grenzen, wo darf ich aktuell auch Nein zu sagen? Und das alles, das ist so ein Ermöglichen, also ein Raum, der im Tantra eigentlich für Personen ermöglicht wird und der weit über das klassische Funktionsdenken in der Sexualität hinausgeht.
Man hört auch immer wieder von Menschen, die sexuelle Traumata erlebt haben, die in Tantra-Massage gehen und das kann helfen. Wieso?
Es kann insofern helfen, dass Menschen dort nochmal einen sicheren Rahmen bekommen, um mit ihrem Körper nochmal anders und in heilsamer Weise selbstbestimmt in Kontakt zu treten. Dass sie auch, das sollte eigentlich Teil jeder Tantra-Session sein, dass man auch Konsens vereinbart, also sprich, dass die Möglichkeit besteht, jederzeit selbstbestimmt auszusteigen aus dem Setting, aber auch zu sagen, ja doch, das hier möchte ich und davon möchte ich mehr oder das möchte ich, da möchte ich weitergehen. Und all das in einem Rahmen zu lernen, der den Körper eben mit einbezieht, dort, wo traumatische Erfahrungen eben auch gespeichert sind, das kann ein sehr, sehr heilsamer Prozess sein.
Gibt es da dazu wissenschaftliche oder therapeutische Erkenntnisse, die zeigen, dass Tantra tatsächlich eine positive Wirkung auf Psyche und auch Beziehung hat?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es neuerdings auch Studien gibt, die explizit Tantra mit einbeziehen. Aber so diese tantrischen Maxime von Achtsamkeit, von Körperbewusstheit und Körperbezogenheit, die werden immer mehr erforscht und da ist auch ein ganz klarer positiver Indikator. Also der ist therapeutisch auch, der wird unterstützt, dass das heilsam sein kann. Ja.
Auf der anderen Seite haben wir in dem SRF-Beitrag zu den Vorwürfen an die Tantra-Schule jemanden gehört, wo gesagt hat, das Erlebnis hätte bei ihm ein Retrauma ausgelöst. Ist das zu verstehen?
Ja, insbesondere dort, wo Übungen vielleicht auch diesen Rahmen von klarer Zielsetzung, Varianten aufzeigen, in denen ich mich sicher positionieren kann und auch die Wahlmöglichkeiten, wo das nicht gegeben ist, da kann es sein, dass Menschen sich an dies erinnert fühlen, was sie in vorhergehenden Erfahrungen eigentlich traumatisch erlebt haben. Und das scheint mir hier zumindest für manche Personen der Fall gewesen zu sein, dass sie selber zumindest nicht wussten, wie hätte ich jetzt damit umgehen können, das, was mir jetzt gerade, was ich gerade erlebe, was ich gerade verspüre, mich davor zu schützen. Und wie kann ich mich davor schützen, mich da rausziehe, ohne dass ich negative Konsequenzen zum Beispiel erwarten muss. Ich glaube, das ist hier scheinbar gegeben. Ob das vom Setting der Schule her der Fall ist oder ob das in der persönlichen Disposition lag, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht beurteilen aufgrund dieser Aussagen aus dem Artikel.
Ist auf jeden Fall eine Gefahr, dass das kann passieren, dass man kann retraumatisiert werden. Man will das eben angehen und denkt, das ist jetzt der Weg dazu. Man probiert die Hand raus und dann nachher passiert so etwas. Also das ist die grosse Gefahr. Wie kann man sich davor schützen?
Sehr bei sich selber sein. Und ich denke, dass ein gutes Ausbildungssetting das auch unterstützen müsste. Also wir nennen das Resourcing, dass am Anfang für die Selbstregulation Tools zur Verfügung gestellt werden, wie man bei sich selber erkennt, was macht das gerade mit mir? Und gerade bei solchen Themen, die ja auch Grenzen eigentlich schon mit im Thema haben, geht es zum Teil auch um Grenzauslotung. Das heißt, wie nah kann ich an so eine Grenze kommen, ohne dass es für mich eine Grenzüberschreitung ist? Oder wenn ich merke, das kann ja auch fluid sein, oh, jetzt bin ich über die Grenze hinaus, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich wieder hinter die Grenze in meinen Sicherheitsraum zurückkommen? Und dann kann so eine Erfahrung auch in diesem Spiel um die Grenze herum sogar sehr ermächtigend und sehr selbstbestimmt sein, wenn das gut angeleitet und auch der Rahmen dafür gut gesetzt wird. Wenn das kippt und die Erfahrung dann ins Unsichere gerät, dann ist es natürlich nachteilig. Und da braucht es ganz, ganz gute Rahmenbedingungen und eben auch professionelle Ausbildner dafür, damit das hier gegeben ist.
Ich stelle mir aber vor, den Weg überhaupt dort an. Also eben, Gruppentherapie ist offenbar dort etwas Gutes, etwas Heilsames. Aber ich kann mir vorstellen, also jetzt schon als Person, die nicht so ein Trauma erlebt hat, kostet es mich schon in Überwindung. Es gibt ja Menschen, die sind einfach nicht der Typ, die haben schon Mühe, wenn ich mir jetzt blöd gesagt das Licht brennt während dem Sexualakt. Wie wollen denn die in so einem Seminar sein, wo 20 andere sind? Und dann hat man dort Berührungen, wo man, ja, ich weiß auch nicht, es gibt vielleicht Leute, die haben sich selber noch nie so intim berührt. Wie geht das? Gerade wenn man auch so einen Hintergrund hat von einem sexuellen Missbrauch.
Sie haben natürlich dann einen guten Punkt eingebracht. Also ich denke, es gibt wie verschiedene Verantwortlichkeiten. Es gibt auf der Seite der Teilnehmenden die Selbstverantwortung zu entscheiden, ist das was für mich? Ist das, was ich zu erwarten habe, was hier in diesem Ausbildungssetting stattfindet, ist das was, wo ich denke, dass ich dort die richtige Person für bin. Was nicht heißen muss, dass nur weil man dazu Ja gesagt hat, man danach alles tragen muss, was dort passiert. Aber das ist zumindest schon mal so die erste Hürde, denke ich, die auf Seiten der Teilnehmenden liegt. Von Seiten der Ausbildungsstätte muss der Rahmen dafür geboten werden, dass wenn Personen dort trotz guter Vorselektion, vielleicht auch den besten Vorsätzen, dann doch andere Erfahrungen machen, dass man ihnen dann entsprechend zur Seite steht und dass man ihnen dann auch den Ausstieg ermöglicht. Also so oder so, es muss, glaube ich, beides sein. Und das alles kann nur passieren mit ganz viel Transparenz. Also dass klar ist, was passiert dort, in welchem Setting passiert das, zu welchem Zweck passiert das, an welcher Stelle. Und auch eine Kleinschrittigkeit. Also ich denke, also wenn man das, also was ich in Erinnerung habe von dem Artikel, dass ihr wirklich in den ersten 1, 2, 3 Tagen von solchen sehr intimen Berührungen in direkter Abfolge gesprochen wird, das halte ich für sehr überfordernd, dort dann für sich selber in gesundem Maße in Kontakt zu sein und nicht zu merken, oh, da bin ich vielleicht schon weit über meine Grenze hinaus. Ja. Aber jetzt nochmal so auf die Grundfrage, sind solche Gruppensettings als solches dann deswegen schlecht? Nein, ich denke, Gruppensettings sind auch, wenn sie gut gemacht sind, ein sehr wertvolles Maß, um zum Beispiel auch Feedback und auch die Energie einer Gruppe gut in sowas einbringen zu können. Aber wie gesagt, es kommt immer auf die Art und Weise wie an, um den Lernprozess zu fördern.
Und welches Vorgehen braucht es für Menschen, die jetzt schwierige Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit in diesem Bereich?
Also ich denke, vorangehend definitiv Wahlfreiheit. Also irgendein Zulosen von Personen oder eine Verpflichtung zu einem Standardprogramm, das darf es nicht sein, sondern es müsste wahrscheinlich im Setting 1:1 besprochen werden, wo Möglichkeiten sind, vielleicht auch Abwandlungen von bestimmten Aufgaben, vielleicht auch die Wahl, sich dort in ein eher privateres Setting zurückzuziehen oder eben auch solche Start-Stopp-Kommunikationsmöglichkeiten, dass man sich nicht in dem Moment selber vor der Gruppe erst rechtfertigen muss, wenn es auftritt, sondern dass man jederzeit kommentarlos zum Beispiel den Raum verlassen darf und auch wieder zurückkommen darf, in der Zwischenzeit vielleicht auch eine 1:1-Betreuung hat, wenn irgendwas aufgekommen ist. Also all solche Dinge, die sind, finde ich, definitiv maßgebend.
Und dann kann es auch heilsam sein.
Genau.
Okay. Jetzt für Leute, die neugierig sind und sich mit Tantra wollen auseinandersetzen und jetzt vielleicht nach den jüngsten Negativschlagzeilen unsicher geworden sind, worauf soll man sich achten?
Man sollte darauf achten, finde ich, was die Erfahrungswerte, sofern sie denn kommuniziert sind von anderen Teilnehmenden oder anderen, die dann die Dienstleistung schon nachgefragt haben, was die so darüber sagen. Ich denke, man sollte auch darauf achten, dass man ein Vorgespräch hat, bei dem dann auch traumasensible Themen, sofern denn welche für sich selber irgendwie relevant sind, zum Gespräch werden und auch, dass das Ganze langsam und schrittweise stattfindet, dass man sich nicht überfordert oder in dem Moment denkt, man muss jetzt all in zu allem zustimmen, nur weil man vielleicht den Preis gezahlt hat dafür oder weil man im Vorfeld das vereinbart hat, sondern wirklich mit sich selber stark im Kontakt sein und jederzeit auch Sorge tragen, dass man abbricht, wenn es in irgendeiner Weise zu viel wird. Dass man dann auch, das ist jetzt schwieriger, aber dass man vielleicht auch darauf achtet, dass eine seriöse Grundausbildung der Person da vorhanden ist. Denn da gibt es auf jeden Fall jetzt auch immer mehr Ausbildungsstätten, die wirklich eine seriöse und gute Ausbildung ermöglichen. Und dass man dort sich vielleicht auch eine Sicherheit schafft, indem man genau zu einer Person geht, die aus so einem Setting heraus ihre Ausbildung bekommen hat.
Frau Josch, danke schön.
Danke schön und danke Ihnen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Like oder ein Abo. Und wie immer, das letzte Wort hat der Retoscher mit einem Random Fact.
Es geht zwischen 20 bis 60 Sekunden, bis unser Blut einmal durch den ganzen Körper geflossen ist. Es hat dabei eine Geschwindigkeit von rund 4 km pro Stunde.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.